Streuspanne, Statistik und ihre Kuriositäten. Herzlich willkommen bei Streuspanne, einem Podcast des Fraunhofer ETBM. Ich bin Esther Pakulat und mir gegenüber sitzen wieder unsere bloggenden Statistiker Sascha Feeth und Jochen Fiedler. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Heute geht es tatsächlich mal nicht um ein Corona-Thema oder Corona-Zahlen, sondern um ein lockeres Thema. Wir wollen heute der Frage nachgehen, ob StatistikerInnen denn häufiger im Glücksspiel gewinnen können. Und dabei starten wir mit einem mathematischen Witz. Sascha, magst du den erzählen? Ich bin ziemlich schlecht im Witze erzählen und was den wahrscheinlich noch flacher macht.
Ja, also ich bin jetzt versucht, mich schon im Vorfeld für den Witz zu entschuldigen, aber ich bringe ihn jetzt erstmal und dann reden wir in Ruhe darüber. Also, ein Politiker erkundigt sich vor einer Fernreise bei einem Mathematiker, wie viel Angst er denn davor haben muss, dass an Bord des Flugzeugs eine Bombe sein könnte. Und der Mathematiker recherchiert ein bisschen und findet raus, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10.000. Das ist dem Politiker dann ein bisschen zu hoch und er sagt, ach Mensch, kann ich denn nicht irgendwas tun, um dieses Risiko noch ein bisschen zu drücken? Und der Mathematiker verschwindet dann, angeblich für eine Woche im stillen Kämmerlein, rechnet und kommt mit der Lösung zurück und sagt, es ist ganz einfach, Sie müssen selbst eine Bombe mit an Bord nehmen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Bomben an Bord sind, ist dann ja ein Zehntausendstel mal ein Zehntausendstel. Und das ist 1 zu 100 Millionen. Und damit können Sie beruhigt fliegen. Ja. Müssen wir kurz Pause für Gelächter lassen, ja.
Okay, also das ist natürlich Quatsch, ne? Aber was können wir da jetzt draus mitnehmen und warum ist das überhaupt mathematisch gesehen Quatsch? Was hat das mit Gewinnspielen und Statistik zu tun?
Jochen? Ja, das ist natürlich Quatsch, weil die Ereignisse, die da oben betrachtet werden, die sind unabhängig voneinander. Also man sagt dann gerne dazu, gibt auch den Fachbegriff der stochastischen Unabhängigkeit. Das heißt, dass eben sich die beiden Ereignisse eigentlich nicht beeinflussen. Das heißt, in dem Fall ist das dann eben, wenn man selber die Bombe mit an Bord nimmt, dann ist das ja gar nicht in der ursprünglichen Rechnung, die auf die 1/10.000stel gekommen ist, ist ja überhaupt nicht berücksichtigt in dieser Berechnung. Das heißt, das beeinflusst sich überhaupt nicht in dem Fall. Und diese Unabhängigkeit, die taucht häufiger in der Statistik auf. Und das heißt dann, das Beispiel hätte man jetzt auch in anderen Folgen nutzen können, wo man dann eben solche Scheinabhängigkeiten irgendwo betrachtet und denkt, oha, wenn das eine gilt, dann muss ja auch das andere gelten und die hängen jetzt irgendwie miteinander zusammen. Aber wenn man dann genauer drauf kommt, dann sieht man, dass das eben keine abhängigen Ereignisse sind und dass sie völlig unkorreliert sind. Und deswegen passieren solche Überlegungen auch Mathematikern nicht wirklich, weil die auch wissen, dass bestimmte Dinge eben einfach unabhängig sind. Zum Beispiel wissen die ja, dass ein Würfel kein Gedächtnis hat. Das heißt, wenn ich jetzt erstmal eine 1 gewürfelt habe oder 100 mal hintereinander eine 1 gewürfelt habe, dann ändert das die Wahrscheinlichkeit in anderen Zahlen nicht. Aber bei Glücksspielern, wenn man jetzt also ganz emotional an die Sache herangeht und das beobachtet, dann kommt man irgendwann in Versuchung zu denken, aber da muss es doch jetzt irgendwie eine Abhängigkeit geben, das kann doch jetzt nicht nochmal kommen. Und solche Mechanismen greifen dann in dem Fall. Und darauf werden wir jetzt gleich noch ein bisschen eingehen.
Ja, zuvor noch zur Ehrenrettung des Glücksspiels. Also das ist ja heute etwas, wo man so ein bisschen als Statistiker so ein bisschen belächelnd draufschaut und das gar nicht nachvollziehen kann, warum jemand ein Glücksspiel betreibt. Aber tatsächlich ist es so, Statistik ist ursprünglich deshalb entstanden, weil es das Glücksspiel gab. Also das ging schon im Mittelalter los. Irgendwann hat der Herr Cardano im 16. Jahrhundert das Buch vom Würfelspiel geschrieben. Damals war das jetzt nicht so unbedingt, um jetzt Erkenntnisse zu erlangen und diese Erkenntnisse mit der Welt zu teilen und die Community voranzubringen, sondern die wollten einfach nur, wenn die Adeligen untereinander ihre Würfelspiele gemacht haben, wollten die einen Vorteil haben. Und das war eine Zeit, wo eben niemand Stochastik oder Kombinatorik gelernt hatte in der Schule. Das heißt, wer da so ein bisschen sich überlegt hat, wie wahrscheinlich ist welcher Ausgang, der konnte da an so einen Spielrunden einen ordentlichen Vorteil für sich herausschlagen.
Okay, das mit dem, der Würfel hat kein Gedächtnis, da würde ich jetzt gerne nochmal drauf zurückkommen. Das ist natürlich vielleicht Mathematiker und Mathematikerinnen klar, aber vielen Spielenden eher nicht so. Oder sie blenden es eben aus. Also man hofft natürlich auf eine Glückssträhne, vor allem dann, wenn es schon länger nicht mehr geklappt hat. Aber warum sind denn mathematisch oder statistisch gesehen solche Gedanken nicht logisch? Erklär das doch bitte nochmal genauer, Jochen.
Ja, es gibt in der Statistik das sogenannte Gesetz der großen Zahlen. Das wird häufig ein bisschen falsch interpretiert. Das heißt, man geht davon aus, wenn ich jetzt nach 1000 Mal, also wenn ich jetzt zum Beispiel Münzwurf habe und ich habe jetzt 1000 Mal Kopf geworfen, dann muss ja sozusagen danach, da kann ja jetzt nicht, das muss ich ja irgendwie ausgleichen, ist dann immer der Grundgedanke dahinter. Das ist so die Idee, die man an das Gesetz der großen Zahlen hat. Das heißt, man denkt, wenn ich jetzt 1000 Mal Zahl hatte, dann muss jetzt ja auch ganz, ganz, ganz oft Kopfhaar kommen, damit das sich irgendwie ausgleicht. Aber das Gesetz der großen Zahlen besagt nur, dass die relativen Häufigkeiten sich angleichen. Das heißt, also mathematisch gesehen bedeutet das, wenn ich jetzt unendlich oft eine Münze werfe, dann sind irgendwann die relativen Häufigkeiten dafür, dass ich Kopf und Zahl habe, sind irgendwann sehr nahe beieinander, also irgendwann bei 50% ungefähr. Und das gilt natürlich nur bei einer absolut fairen Münze. Das muss man dazu sagen. Und es bedeutet halt eben nur, dass sie beliebig nahe aneinander kommen. Also, dass ich dann irgendwann bei dem einen, wenn ich das jetzt ausprobiert habe und ich habe jetzt 100 Millionen Mal eine Münze geworfen, dann habe ich vielleicht für die relative Häufigkeit, dass ich jetzt eben Kopf betrachtet habe, habe ich jetzt 50,001% und beim anderen dann entsprechend 49,999%. Und wenn man sich aber überlegt, wie viel das jetzt in der absoluten Zahlen Unterschied ausmachen kann, dann kann das beliebig groß werden. Das heißt, können einfach beliebig lange Sequenzen auftauchen, wo dann ich dann eben hintereinander Kopf werfe oder wo ich hintereinander Zahl werfe. Und es gleicht sich dann, die relativen Anteile gleichen sich aus, aber die absoluten Zahlen gleichen sich fast sicher nicht aus. Das heißt, die werden niemals gleich sein. Das heißt, wenn ich jetzt beliebig oft die Münze werfe, dann wird das einfach nicht in absoluten Zahlen gleich sein.
Ja, also das wird in der Mathematik auch gern als symmetrische Irrfahrt bezeichnet. Was man sich da vorstellt, ist, wenn man sich man hat den Zahlenstrahl, ne, das sind ja die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5 und aber auch die negativen Zahlen minus 1, minus 2, minus 3. Und man jetzt irgendwo startet und eine Münze wirft und jedes Mal, wenn man Zahl hat, geht man auf dem Zahlenstrahl 1 nach rechts. Jedes Mal, wenn man Kopf hat, geht man auf dem Zahlenstrahl 1 nach links. Ja, also deswegen Irrfahrt, also wie so ein kleines Boot, was da zufällig von der Münze getrieben nach links und rechts fährt, dann kann man an diesem Modell sich schon ganz, ganz viele vereinfachte Gedanken darüber machen, was so Glücks- oder Pechsträhnen angeht. Das ist ein faires Spiel, ne? Also man hat mit gleicher Wahrscheinlichkeit einen Gewinn und Verlust, das wird uns später noch begegnen, fair oder unfair. Du kannst bei einem beliebig hohen Einsatz starten und du kannst immer auf die Null und darüber hinauskommen. Es ist aber auch umgekehrt so, dass ein faires Spiel, wo du mit Schulden gestartet bist, die kannst du theoretisch irgendwann aufholen. Das gibt es übrigens eine sehr, sehr einfache Daumenregel. Also es ist so, wenn du mit 10 € startest, du dir aber ein Limit setzt und sagst, ich höre bei 100 € auf, dann hast du die Gewinnwahrscheinlichkeit ein Zehntel, ne? Weil die 10 € sind ein Zehntel von den 100 €. Das ist schon mal die erste kleine Botschaft. Um bei einem fairen Spiel dem Ruin zu entgehen, musst du dir ein Limit setzen, bei dem du aussteigst. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Limit erfolgreich erreichst und das Glücksspiel ohne Ruin verlässt, ist dann genau das Verhältnis aus deinem Einsatz und deinem zu erzielenden Wert. Also wenn du mit 1 € startest und 1000 € gewinnen willst, hast du nur ein Tausendstel. Wenn du mit 1 € starten willst und 10 € gewinnen willst, hast du ein Zehntel als Chance, das Glücksspiel als Gewinner zu verlassen.
Die Frage ist jetzt sozusagen, wann jetzt dieses Spiel eben zu Null zurückkehrt. Also wann kann man das jetzt mittel erwarten? Hat das Sascha jetzt eben gerade schon gesagt. Und man hat jetzt so die Idee, dass man, wenn man jetzt die symmetrische Irrfahrt hat und dann zum Beispiel bei der Null startet und dann mit den Münzwürfen links und rechts hin und her hopst, dann hat man so die Idee, dass man ja relativ bald wieder bei der Null ist. Das heißt, dass ich diese beiden Zahlen, also Null bedeutet in dem Fall, dass ich genauso oft Kopf hatte wie Zahl. Und die Idee immer, wenn man das Gesetz der großen Zahlen interpretiert, ist jetzt, dass das ja irgendwann eintreffen muss. Das heißt, das muss ja möglichst bald irgendwann kommen. Und wenn man das jetzt mathematisch ausrechnet und eben guckt, wie lange man da jetzt drauf warten muss, dass das passiert, dann ist diese Wartezeit im Mittel unendlich groß. Das klingt jetzt sehr kontraintuitiv und man denkt sich, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Aber es ist tatsächlich so. Das heißt, wenn ich so eine Irrfahrt habe und wenn ich jetzt mir daheim einfach mal so eine Münze nehme und ich werfe jetzt so lange die Münze, bis Kopf und Zahl genau gleich groß sind, dann kann es mir passieren, dass ich das in meinem ganzen Leben nie erleben werde. Und das ist schon ein ziemlich fieses Resultat. Das heißt, obwohl sich die relativen Anteile praktisch beliebig genau angleichen, wird der Abstand zwischen denen, kann es durchaus passieren, dass ich nie erlebe, dass die absoluten Zahlen wieder exakt identisch werden. Also das steckt da so ein bisschen dahinter. Das heißt, man könnte sich überlegen, wenn ich jetzt diesen Zahlenstrahl, den Sascha eben gerade mit 0, 1, wenn ich den da mir dahin male, wenn ich den jetzt durch die Anzahl, also durch die Anzahl der Würfe teile, landet die Zahl irgendwann beliebig genau bei der 0. Das ist das Gesetz der großen Zahlen. Aber ich lande nie bei der 0. Und das ist sozusagen die unendliche Wartezeit, die dann dahinter steckt. Also das sind so zwei unterschiedliche Dinge, die sich so ein bisschen nicht wirklich widersprechen, aber die sich so intuitiv widersprechen, wo man eine andere Vorstellung davon hat, wenn man an dem Spieltisch steht.
Ja, hört sich ein bisschen frustrierend an tatsächlich. Ja, jetzt haben wir ein paar Basics von der Statistik des Glücksspiels geklärt, von der Wartezeit bis zur Ruinwahrscheinlichkeit und so weiter. Lass uns doch mal den Erwartungswert klären. Also hat das was damit zu tun, ob das Spiel fair ist oder nicht? Was ist denn darunter zu verstehen?
Genau, also der Erwartungswert ist sogar die einzige Größe, die darüber entscheidet, ob das Spiel fair ist oder nicht. Nehmen wir mal an, ihr spielt Schnick, Schnack, Schnuck und macht einen Euro-Einsatz. So, wenn man jetzt nicht irgendwelche Strategien fährt bei Schnick, Schnack, Schnuck, also sich überlegt, wie häufig bringt denn ein Mensch, nachdem er Stein gebracht hat, anschließend das Papier, also so Überlegungen gibt es, so Statistiken gibt es, aber wenn jetzt jeder tatsächlich bei Schnick, Schnack, Schnuck sein Symbol zufällig wählt, dann hat man eben eine 50-50-Chance. Wenn ich mit einem Euro Einsatz spiele, dann habe ich eben 50% Wahrscheinlichkeit, den Euro zu verlieren, und also das wäre minus 1, und 50% Wahrscheinlichkeit, den Euro zu gewinnen. Was man jetzt machen muss, ist, man muss jeden möglichen Ausgang, da haben wir jetzt genau zwei Stück, ich kann den Euro gewinnen, ich kann den Euro verlieren, den Wert jedes möglichen Ausgangs muss man mit seiner Wahrscheinlichkeit multiplizieren und dann aufaddieren. Also ich muss die 50% Wahrscheinlichkeit, den Euro zu gewinnen, da muss ich das Produkt bilden, das sind 50 Cent. Und ich muss die 50% Wahrscheinlichkeit, den Euro zu verlieren, das sind minus 50 Cent. Die beiden muss ich addieren, da komme ich genau auf 0. Deswegen ist es ein faires Spiel. Wenn ich jetzt aber das Spiel so spiele, dass ich sage, wenn du gewinnst, kriegst du 10 Euro und wenn du verlierst, ist dein Einsatz von einem Euro weg, ja, dann hätte ich jetzt, also was hätte ich dann? Dann hätte ich 50% von 10 Euro, das sind 5 Euro, gegen einen halben Euro Verlust, dann hätte ich also 4,50 Euro wäre mein Erwartungswert. Das ist ein Spiel, das sollte ich machen. Und was bei dem Erwartungswert eben ganz typisch ist, ist, dass der Erwartungswert selbst normalerweise nie rauskommen kann. Also ich gehe bei dem fairen Spiel, gehe ich mit plus einem oder minus einem Euro raus, ich gehe aber nicht mit 0 Euro raus. Aber im Mittel eben schon. Und das bedeutet, wenn du jetzt mich also fragst, sag mal, ich mache jetzt Schnick, Schnack, Schnuck mit einem Euro Einsatz und einem Euro Gewinn und ich mache das 1000 Mal, dann sage ich, okay, dein erwarteter Gewinn ist 1000 mal 0. Wenn du aber diese Variante mit 10 Euro Gewinn spielst, würde ich sagen, okay, dein erwarteter Gewinn ist 4,50 Euro mal 1000, also 4500 Euro. Das ist also immer die beste Prognose für viele Spiele, auch wenn das einzelne Spiel den Erwartungswert gar nicht als mögliches Ergebnis hat.
Okay, dann lasst uns jetzt mal zu einem konkreten Spielbeispiel kommen, also das Beispiel Lotto nachvollziehen. Das ist ja so ein Klassiker in der Statistik. Ich spiele seit Jahren Lotto, auch wenn mir natürlich rational die Wahrscheinlichkeit ziemlich bewusst ist. Ich mache da vielleicht aber auch einfach was falsch. Also ich habe da nämlich in der Vorbereitung einen Artikel gefunden mit dem Titel "So gewinnt man im Lotto laut einem Mathematiker". Dieser Mathematiker hat bereits 14 Mal gewonnen und da in dem Artikel geht es in 6 Schritten zum Lottogewinn. Das heißt auch, es ist 4-mal wahrscheinlicher, dass man vom Blitz getroffen wird, als im Lotto zu gewinnen, aber ihr dürft da jetzt gerne den statistischen Ernst wieder reinbringen. Was heißt es denn aus der Sicht der Mathematik? Wie wahrscheinlich ist es zu gewinnen und wie berechnet man das?
Ja, die Berechnung ist eigentlich sehr einfach. Das kann man kombinatorisch machen. Das heißt, man überlegt sich, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier eine Zahl ziehe. Beim ersten ist das sozusagen, ziehe ich irgendeine Zahl. Danach habe ich noch nur 48 Zahlen über. Und dann kann man das so lange machen, bis man dann einmal bei unserem klassischen 6 auf 49 dann eben alle 6 Zahlen gezogen hat. Und dann muss man noch einmal berücksichtigen, dass die Reihenfolge von den Zahlen völlig egal ist. Das heißt, ob ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 getippt habe oder und dann kommt dann eben als Zahl 6, 5, 4, 3, 2, 1 raus, das ist dasselbe. da wird im Lotto nicht unterschieden, ob die Reihenfolge jetzt unterschiedlich ist. Und dann kommt man auf eine Kombination von Möglichkeiten von 140 Millionen mit Superzahl, wenn man die noch mit dazu packt. Das heißt, 1 zu 140 Millionen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Jackpot knacke. Und das ist sehr, sehr gering. Also das gilt nicht immer, weil jetzt zum Beispiel im deutschen Lotto gibt es auch feste Ausschüttungsquoten. Das heißt, wenn nach einer gewissen Zeit irgendwann der Jackpot nicht geknackt wird, dann wird der Jackpot dann irgendwann auch bei den 6 Richtigen ausgeschüttet. Aber so generell stehen einfach diese 1 zu 140 Millionen. Die stehen jetzt erstmal da. Das ist eine ziemlich kleine Wahrscheinlichkeit. Und da versucht man immer so, sich diese Wahrscheinlichkeiten irgendwie zu visualisieren. Und dann macht man immer ganz lustige Dinge, die man damit tut, weil so Wahrscheinlichkeiten wie 1 zu 140 Millionen begegnen uns einfach nicht im Alltag. Das ist eine Größe, mit der wir eigentlich überhaupt gar nichts anfangen können, weil die unfassbar klein ist. Also jede Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Tumor bekomme oder jede Krankheitswahrscheinlichkeit ist 1000-mal höher, kann man sagen. Ja, nicht 1000-mal, aber deutlich höher als diese Wahrscheinlichkeit. Und wenn man das jetzt sich jetzt visualisieren möchte, dann kann man zum Beispiel sagen, okay, ich bin jetzt mal auf der Strecke von Dortmund nach Moskau auf der Straße und ich lege jetzt einfach 1-Cent-Stücke nebeneinander von Dortmund nach Moskau. Und ein einziges von diesen Centstücken markiere ich auf der Unterseite. Und wenn ich jetzt einfach mal diese Strecke entlang fahre und irgendwo zufällig halte, aussteige und die Münze umdrehe und gucke, ob das meine markierte Münze ist, dann ist da diese Wahrscheinlichkeit dafür ungefähr 1 zu 140 Millionen. Also das ist wahnsinnig gering. Wenn man sich das vorstellt, und man würde jetzt sagen, okay, ich würde darauf wetten, dass das passiert, das würde, glaube ich, niemand machen, weil man sagen würde, das ist ja völlig irrational. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass Menschen sogar bei Wahrscheinlichkeiten von 1 zu 140 Millionen wahrscheinlich sogar auf ihren Tod wetten würden, weil sie sagen würden, das passiert ja nicht. Also deswegen, das ist schon wirklich extrem gering.
Vielleicht ergänzend zu den Schritten aus dem Artikel nochmal. Also der Mathematiker hat damals im Wesentlichen alle möglichen Kombinationen getippt und dafür auch kräftig Geld gesammelt, um die alle bezahlen zu können, also die erdenklichen Kombinationen. Das war früher anscheinend auch legal, weil das hat hauptsächlich in den 80ern stattgefunden. Da gibt es jetzt inzwischen in den verschiedensten Ländern auch verschiedenste Regularien, wie man das nicht mehr tun kann. Also damals hat sich das anscheinend noch gerechnet.
Die Verlockung ist natürlich, dass man in der Werbung, wenn man den Lotto bewerben darf, das ist ja, glaube ich, auch sehr streng reglementiert.
Dann nur in Schleswig-Holstein wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Ach, was? Ja, richtig, richtig. Das hat mich auch mal gewundert, dass man Werbung sieht auf YouTube und Co., wo dann geworben wird damit, Geld, du kriegst diese 50 Euro Startguthaben, aber nur, wenn du in Schleswig-Holstein wohnst. Richtig. Na gut. Also in den Werbungen wird gerne damit geworben, was man sich damit kaufen kann. Das heißt, es wird ja ein hochpreisiger Gewinn in Aussicht gestellt. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Erwartungswerte. Jetzt könnten wir ganz kurz versucht sein, mal sowas zu machen wie, wie groß ist denn, also die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, hat Jochen uns ja gerade verraten, wie groß ist denn jetzt der erwartete, also wie groß ist denn der Gewinn bei 6 Richtigen? Das hängt ein bisschen vom Jackpot ab, aber da könnten wir jetzt mal irgendwas ansetzen, könnten das mit der Gewinnwahrscheinlichkeit multiplizieren und müssten davon den Lospreis abziehen. So. Glücklicherweise müssen wir diese Rechnung gar nicht machen, denn die staatlichen Lottogesellschaften haben einfach die Auflage, nur die Hälfte auszuschütten. So, das bedeutet, wenn die nur die Hälfte ihrer Einnahmen ausschütten und die andere Hälfte für andere Sachen ausgeben, dann kann man davon ausgehen, dass von jedem Euro, den man ins Lotto investiert, ein halber weg ist. Wenn du jetzt 1000 Euro in Lotto investierst, dann kannst du davon ausgehen, dass du vielleicht um die 500 Euro gewinnen könntest, aber hast 1000 Euro investiert, das heißt 500 Euro sind weg. Also allein über diese Quote, dass die Lottogesellschaften nur die Hälfte ausschütten dürfen, können wir uns die Rechnung eigentlich schon sparen. Ich habe mal nachgeschaut, die Lottogesellschaft in Deutschland macht pro Jahr über 7 Milliarden Euro Umsatz. 7 Milliarden, das sind 7000 Millionen. 7000. Der höchste Lotto-Checkpot, den es jemals gab, war 2007, 45 Millionen. Okay?
Okay.
Also das heißt auch, das sind ein paar Nullen dazwischen.
Ja, okay, ich sehe schon, wahrscheinlich sollte ich einfach umsteigen, was das Glücksspiel angeht. Dann lasst uns doch mal über ein anderes Glücksspiel reden. Also nehmen wir mal Roulette als weiteres Beispiel. Wie sieht es denn da aus?
Bei Roulette ist die Situation etwas diffiziler. Da, ich sag mal, da ist das Casino durchaus großzügiger. Also die lassen einem, wenn man mit 100 Euro reingeht, lassen die einem wesentlich mehr als 50 Euro übrig. Wie es jetzt im Vergleich beim Lotto war. Jetzt hängt es ein bisschen davon ab, welche Variante man spielt. Und gerade beim Roulette gibt es ja auch ganz viele verschiedene Strategien. Aber so eine Daumenregel, die ich gefunden habe, ist, dass der typische Roulette-Spieler für 100 Euro, die er einsetzt, 97 Euro mit nach Hause nehmen darf. Das heißt also, man verliert ungefähr 3 Cent pro Spiel. Also pro Euro, den ich einsetze, verliere ich ungefähr 3 Cent. Das heißt, auch das ist wieder völlig klar, auf die lange Sicht gesehen, ist es ein garantierter Verlust. Offensichtlich, denn sonst würde das natürlich kein Casino machen. Dieser ganz leichte Nachteil, der ja wirklich jetzt nur hauchdünn ist, ne? Also 3 Cent von einem Euro, das ist ja echt nicht viel, aber über die enormen Mengen, die da gespielt werden, sind es dann doch wieder enorme Umsätze für das Casino und die können sich dann schon darauf verlassen, dass da dann doch wieder das Gesetz der großen Zahlen zuschlägt und der Erwartungswert 3 Cent von jedem Euro bei Millionen Einsätzen, das lohnt sich.
Macht schon was.
Für die Bank lohnt sich.
Ja. Ja, dann lass uns doch dieses Gewinnstrategien-Ding nochmal genauer beleuchten. Zurück zum Mathematiker, der Lotto gespielt hat, der inzwischen übrigens auf einer Südseeinsel gelandet ist und dort lebt mit seinem Gewinn. Kann man bei so einem Glücksspiel dann tatsächlich irgendwie fast sicher gewinnen? Vor allem, wenn man so Statistiktricks kennt.
Ja, wenn man die theoretischen Tricks kennt, kann man sogar sicher gewinnen. Es gibt da eine ganz einfache Strategie. Nehmen wir wieder an, wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck und wir machen einen Euro Einsatz. Das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist, sobald ich gewonnen habe, höre ich auf. Wenn ich also beim ersten Mal schon gewinne, gehe ich sofort raus und nehme den einen Euro Gewinn mit. Wenn ich verloren habe, setze ich im nächsten Spiel 2 Euro. Wenn ich nämlich jetzt im zweiten Spiel gewinne, was habe ich denn dann, was nehme ich mit nach Hause? Ah, den Einsatz vom ersten Spiel, der ist weg. 2 Euro habe ich jetzt gewonnen. Ah, also nehme ich einen Euro mit. Wenn ich jetzt allerdings verlieren sollte, dann setze ich im nächsten Spiel 4 Euro und so weiter. Und es ist dann immer so, dass man, wenn man das erste Mal gewinnt, mit einem Euro Gewinn rausgeht. Kann man nachrechnen. Also diese Strategie, den Einsatz immer zu verdoppeln, die gibt einem garantiert einen Euro Gewinn. Ganz pragmatisches Problem. In der Realität habe ich nicht unendlich viel Geld. Und selbst wenn ich es hätte, führen fast alle Casinos oder sonstige Glücksspielbetreiber irgendeinen Maximalbetrag ein. Und da es diesen Maximalbetrag gibt, den man setzen darf, funktioniert die Strategie nicht und schon kehrt sich dieser positive Erwartungswert durch dieses Limit wieder leicht ins Negative und schon habe ich wieder keine garantierte Strategie.
Dazu kurz, der Mathematiker hat sich da Sponsoren dazu gesucht und ist auch irgendwann dafür ins Gefängnis gekommen. Also auch er war nicht ganz glücklich mit seiner Strategie.
Ja, man muss auch sagen, bei dieser Verdopplungsstrategie kriegt man ja am Ende auch immer nur seinen Starteinsatz raus. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Euro gestartet bin, dann habe ich zum Schluss einfach nur einen Euro Gewinn. Das ist nicht viel. Und dafür muss ich dann zwischenzeitlich, wenn ich Pech gehabt habe, sehr hohe Beträge eingesetzt haben. Das heißt, wenn ich Pech habe und zehnmal hintereinander verloren habe, dann muss ich schon über 1.000 Euro, weit über 1.000 Euro setzen und habe schon weit über 1.000 Euro gesetzt. Und muss nur, um diesen einen Euro zu bekommen. Und das ist dann irgendwann, ja, da kann man sich schon überlegen, dass das irgendwie nicht so toll ist. Und dass dann eben auch, dann greifen halt wirklich diese Höchstsätze, die dann da drin sind und fallen auch, dass ich wahrscheinlich nicht unendlich viel Kapital habe, um das ich dann eben einsetzen kann. Das heißt, diese Strategie wird in der Praxis nie funktionieren. Zumindest in keinem seriösen Casino. Das wird nicht funktionieren. Was es in der Mathematik jetzt gibt, ist zum Beispiel gerade bei, gibt es sogenannte optimale Strategien. Und da gibt es auch tatsächlich Lehrbücher, die sich damit befasst haben. Da gibt es dann so ein ganz schönes, nennt sich How to Gamble if You Must. Und das ist dann so ein bisschen in dieser Tradition der frühen statistischen Werke betrachtet. Also man will halt eben, wenn man jetzt schon spielen muss, wie spielt man optimal, um Geld zu gewinnen? Oder möglichst wenig Geld zu verlieren, sagen wir es mal so. Und dieses Buch ist ja sehr komplex. Ich sag mal so, das ist nicht für den nicht für den Glücksspieler geschrieben, also nicht für den durchschnittlichen Glücksspieler, sondern es ist tatsächlich für den Mathematiker geschrieben. Aber man kann sich dann eben daraus optimale Strategien suchen. Beispielsweise eben für dieses sogenannte Red and Black Spiel. Das ist dann eben das beim Roulette, wenn ich immer eben auf Rot und Schwarz setze. Und dann gibt's dann, kann man relativ leicht optimale Strategien heraussetzen. Eine optimale Strategie ist tatsächlich, ich setze mir ein fixes Limit, was ich erreichen möchte. Zum Beispiel, ich gehe jetzt mit einem gewissen Einsatz rein, 10 Euro, und ich möchte das Zehnfache davon gewinnen. Und eine optimale Strategie ist jetzt einfach, ich setze immer genau, also immer alles, was ich habe, oder so viel, wie ich das, bis ich das Ziel erreicht habe. Also wenn ich jetzt 10 Euro habe, dann setze ich 10 Euro. Wenn ich 20 Euro habe, setze ich 20 Euro. Wenn ich 80 Euro habe, dann setze ich aber auch nur noch 20 Euro, um auf meine 100 Euro zu kommen. Das ist dann so eine sogenannte Bold Strategy. Das heißt, ich setze dann eben möglichst viel und möglichst aggressiv, damit ich eben möglichst schnell an diesem Ziel bin. Und dieser Hintergedanke, den man hat, so ganz, ganz grob, ist, dass ich auf lange Sicht, ist das Spiel nicht in meiner Gunst, sondern ich verliere auf lange Sicht. Das heißt, je länger ich spiele, desto ungünstiger ist es. Und das heißt, ich will die Verbleibzeit am Tisch eigentlich möglichst gering machen, damit ich sagen kann, okay, da ist meine Chance am höchsten, dass ich mit irgendeinem Gewinn rausgehe. Weil wenn ich jetzt irgendwie da 3 Tage rumsitze und 10.000 Spiele mache, dann bin ich pleite. Da gibt's mathematisch praktisch keine Chance, wie ich dem entgehen kann. Deswegen will ich das jetzt möglichst kurz machen. Man kann das auch auf die Länge noch ein bisschen optimieren. Das heißt, man kann diese optimale Strategien tatsächlich noch ein bisschen abwandeln. Da gibt's praktisch schon etliche viele optimale Strategien. Aber die sind alle nicht so unterschiedlich. Und das heißt, ich könnte jetzt noch optimieren, wie lange ich am Tisch sitze. Das heißt, ich kann die Tischzeit vergrößern, wenn ich das jetzt unbedingt möchte. Aber die Grundidee ist immer relativ ähnlich. Das heißt, das ist schon, ja, es ist schon nicht sehr ermutigend, sag ich mal so, weil ich eben natürlich auch mit diesen optimalen Strategien immer verliere, aber halt weniger als mit anderen Strategien.
Optimierter verlieren.
Sozusagen, ja.
Ja, wenn man jetzt mal weggeht von der Einsatzsumme, die man setzt. Also beim Lotto gibt es ja auch so Lotto mit System. Also wenn ich nicht aus dem Bauch heraus spiele, was ist denn da dran? Also was ist dran an Lotto mit System, wenn ich bestimmte Zahlen ankreuze?
Ja, das kann tatsächlich besser funktionieren als das normale Lotto. Besser funktionieren heißt aber dann voraussichtlich immer noch, dass man den eingesetzten Euro nicht zurückkriegt oder gar einen Gewinn zurückkriegt. Aber da passiert Folgendes. Die Lottomaschine, die ist völlig emotionslos. Die zieht einfach irgendeine dieser großen Anzahl an Kombinationen völlig zufällig. Der Mensch, der die Lottozahlen tippt, der ist aber nicht zufällig. Sondern der schaut sich den Lottoschein an und findet irgendein Muster schön. Also der malt irgendeine kleine Figur mit seinen Kreuzchen, die er macht auf den Lottoschein, irgendein Muster. Der hat irgendeine Zahlenkolonne, die er gut findet. Die Zahlenkolonne kann irgendein Geburtsdatum, Jahrestag und so weiter sein. Wenn man sich jetzt also anguckt, welche Zahlenkombinationen gerne getippt werden, dann findet man eben diese Muster und stellt fest, die Zahlen von 1 bis 31, die passen ja für Datumsangaben, aber eine 32 benutzt keiner in einem Datum, ja, außer vielleicht in einer Jahreszahl oder sowas. Also eine 32 ist doch eine viel bessere Zahl als die 31, weil sie keiner benutzt. Wenn man sich jetzt diese besonders seltenen Zahlenreihen anguckt, also selten jetzt nicht aus der Sicht der Lottomaschine, sondern selten aus Sicht der Leute, die die Lottoscheine ausfüllen, dann gewinne ich zwar nicht mit größerer Wahrscheinlichkeit, aber wenn ich gewinne, muss ich mit weniger Menschen teilen. Okay? Wenn ich jetzt kommen wir in die absurde Situation, dass wir also die Lottogesellschaft haben. Die Lottogesellschaft will einen Gewinn machen und wir haben die Tippgemeinschaft Lotto mit System, die auch einen Gewinn machen will. Ja, also die kommerziellen Systemtipper. Wir sprechen jetzt nicht von irgendwelchen Tippgemeinschaften oder sowas. So. Also, wenn ich jetzt ein Hersteller von Lotto mit System bin oder ein Anbieter von Lotto mit System, dann investiere ich Zeit in die Recherche, welche Zahlenreihen sind besonders selten. Und dann biete ich meinen Kunden an, also ich persönlich würde das nicht tun, aber hypothetisch, ich biete meinen Kunden an, diese Zahlenreihen von mir zu kaufen, beziehungsweise mir Geld zu geben, dass sie diese Zahlenreihen für mich tippen. Und tatsächlich, also wenn diese Zahlenreihe dann gezogen wird, dann muss ich mit weniger Menschen teilen Und dadurch, dass ich mit weniger Menschen teilen muss, steigt mein erwarteter Gewinn an. Einmal nicht vergessen, da ist dann jemand zwischengeschaltet, der mitverdienen will. Vor allem ist es so, das ist ein bisschen paradox, denn eigentlich müssten die Leute, die Lotto mit System betreiben, sich wünschen, dass möglichst wenig Leute ihre Dienstleistung kaufen. Denn je mehr Leute Lotto mit System spielen,
klar,
desto wahrscheinlicher werden natürlich auch diese seltenen Zahlen rein. Wobei man sagen muss, ich habe jetzt keine Zahlen, wie viele Leute Lotto mit System spielen, aber wir haben, ich glaube, 7 Millionen regelmäßige Lottospieler. Und ich vermute schon, dass der Großteil dieser 7 Millionen nicht mit System spielen. Also bis da sich die Verhältnisse kehren, vergeht ein bisschen Zeit. Aber theoretisch, wenn alle Leute Lotto mit System machen, funktioniert es wieder nicht.
Und hier begegnet uns einem auch so ein bisschen das, was am Witz oben angeklungen ist. Weil so gewisse Zahlenreihen findet man persönlich absolut unwahrscheinlich. Also ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 tippen. Das würde wahrscheinlich kaum jemand, weil man irgendwo denkt, ja, das ist ja völlig unwahrscheinlich, dass das drankommt. Also ich meine, wieso sollen jetzt 3, 6 hintereinander folgende Zahlen kommen? Also das kann ich mir gut vorstellen, dass dann eben sozusagen da auch wieder ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll, aber so diese Irrationalität hineinkommt, dass man den Zahlen irgendwas zudichtet, was sie überhaupt nicht besitzen, weil 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist genauso eine Zahlenkombination wie jeder andere auch. Ja. Und da kann man sich überlegen, weil man sagt, okay, das ist ja so unwahrscheinlich, dann kann man das ja auch auf alle anderen Zahlenkombinationen übertragen, weil 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist halt nicht unwahrscheinlicher als jede andere Zahlenkombination auch. Das heißt, wenn ich irgendwo Bauchkrummeln habe, diese Zahlenkombination zu tippen, dann muss ich mir überlegen, ja gut, warum tippe ich dann überhaupt eine andere?
Das ist garantiert so eine selten getippte Zahlenreihe.
Ich befürchte, nein.
Ja, dazu, was dazu sehr schön passt, ist jetzt ein bisschen randständig zum heutigen Thema, aber das ergänzt das, was Jochen gerade gesagt hat, sehr gut. Wenn man eine echte Münze wirft und sich aufschreibt, was passiert ist, also man schreibt lauter Kopf oder Zahl auf den Zettel, ja, oder Einsen und Nullen oder was auch immer, und man guckt sich dann diese Sequenzen an, wie oft da die Eins und die Null sich abwechselt, und man guckt das von realen Würfeln an, und man bittet einen Mensch, das im Geiste zu simulieren. Also man sagt zu einem Mensch, denk dir doch mal so eine zufällige Zahlenreihe aus. Dann kann man als Statistiker erkennen, welche Zahlenreihe sich der Mensch ausgedacht hat. Denn der reale Würfel oder die reale Münze haben sogenannte typische Runlängen. Also bei einer realen Münze kann es halt auch mal passieren, dass 5-mal Kopf am Stück kommt. Und man weiß von einem wahren Zufallsexperiment, wie häufig am Stück solche Runs, also solche gleiche Abschnitte mit identischen Ergebnissen vorkommen müssen. Und der typische Mensch, der das nicht weiß und der die Zufallszahlen raten soll, der scheut sich davor, mehr als 2-3 Mal am Stück das gleiche Ergebnis sich auszudenken. Also spielt da sehr schön rein, dieser Effekt, dass der Mensch kein guter Zufallszahlengenerator ist, weil er zu zufällig arbeiten will.
Zufälliger als der Zufall. Ja, wie ist es denn beim Roulette? Kann man damit Statistikwissen irgendwie schummeln? Jochen, kennst du dich da aus?
Boah, schummeln mit Statistikwissen nicht. Also es gibt so, man kann hart schummeln, sage ich mal. Also es gibt da so verschiedene Tricks und von ganz einfachen Taschenspielertricks, wie man jetzt eben Einsätze austauscht, wenn der Croupier gerade nicht hinguckt und umplatziert. Also das kann man machen, aber dazu sollte man schon über die Fingerfertigkeiten eines Zauberkünstlers verfügen. Und man kann natürlich auch, es gab in der Vergangenheit natürlich auch häufiger Manipulationen des Rades, dass man zum Beispiel diese Kästchen, die dann da drin sind, dann ein bisschen abgefeilt hat an einer Zahl, und dann sind diese Zahl statistisch häufiger gekommen oder bestimmte Bereiche. Man kann da ja auch auf bestimmte Bereiche setzen, die dann kommen. Das kann man alles machen, aber das ist natürlich auch illegal und man landet dann Gott weiß wo, wenn man Pech hat. Es gibt auch, ja, wie soll man sagen, so in der Grauzone gibt es auch so ein paar Techniken, die man anwenden kann. Beispielsweise wurde dann auch viel mit Technik gearbeitet. Das heißt, man nimmt einfach dieses Rad auf, man guckt eben, okay, wie schnell ist die Geschwindigkeit von dem, wo wird die Kugel losgelassen und wo landet sie dann relativ wahrscheinlich. Also das kann man schon machen. Da gab es auch, glaube ich, Gruppen, die damit auch ordentlich Geld gemacht haben, indem sie das dann eben technisch irgendwie validiert haben und dann auch auf Bereiche gesetzt haben und gesagt haben, okay, wir können jetzt zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, das landet jetzt in diesem Bereich von den Zahlen so und so bis so und so. Das geht. Also das kann man durchaus machen und ich weiß jetzt auch nicht, wie illegal das ist oder nicht. Also ich glaube, die Casinos werden einen dann wahrscheinlich schon mehr oder weniger höflich hinausbitten, wenn sie sowas bei einem beobachten. Das heißt, gern gesehen wird das wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber es ist so die einzige Möglichkeit, die man hat. Man kann das natürlich in gewisser Weise simulieren. Das heißt, wenn man sehr genau beobachten kann und irgendwann weiß, wie der Croupier ist, wie der dreht, wann er die Kugel loslässt und wie das Rad ist. Das heißt, da kann man das so ein bisschen simulieren, aber da braucht man, glaube ich, schon eine sehr gute Intuition und viel, viel Zeit, um das irgendwie dann umsetzen zu können. Und das ist auch, denke ich mal, nicht sonderlich einfach. Das Schöne beim Roulette ist, dass dieses Spiel, wenn man jetzt nur auf Rot-Schwarz tippt, oder dass dieses Spiel nicht so unfair ist wie viele andere Spiele. Das heißt, es reicht dann schon so eine kleine Verzerrung zu meinen Gunsten, dass ich damit dann einen Gewinn machen kann. Und diese kleine Verzerrung zu meinen Gunsten kann ich vielleicht irgendwie hinbekommen durch sowas. Aber es ist nicht einfach. Aber jetzt mit Statistik oder so kann man da wenig, also Statistik steckt natürlich auch wieder dahinter, indem man das Ganze modelliert und guckt und tralala. Aber es ist jetzt nicht klassisch statistisch, sag ich mal.
Es ist eher die Physik, mit der man dann gewinnt, ne?
Genau.
Und ich glaube, hart verboten ist es nicht, denn man greift nicht in das Glücksspiel ein. Also man platziert nicht irgendwo einen Magneten oder man besticht niemanden. Aber es ist, wie Jochen sagt, gern gesehen ist es nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann freundlich herausgebeten wird, ist relativ hoch. Was da aber sehr interessant ist, das bringt uns, aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge, wenn man darüber argumentiert, gibt es den Zufall überhaupt? Dann wird ja gerne gesagt, ja, wenn ich doch die Position der würfelwerfenden Hand genau kenne, ja, und genau die Geschwindigkeit und den Winkel, mit der Würfel die Hand verlässt, dann müsste ich doch im Sinne des Laplacischen Dämons genau vorhersagen können, wohin der Würfel fällt. Und im Prinzip ist das, was die hier versuchen. Also die versuchen hier, dieser Laplacische Dämon zu sein für die Roulette-Kugel. Das gelingt nicht exakt, aber Jochen hat es wunderbar gesagt, auch wenn es nur grob gelingt, man muss ja nur diese 2, so viel Cent pro Euro Einsatz, die muss man ja nur leicht ins Positive hieven. Und schon hat man es.
Hört sich eigentlich jetzt so ganz einfach an. Ne? Also ist jetzt klar, was ich euch als Abschluss frage. Mit diesem ganzen Glücksspielwissen. Sascha und Jochen, würdet ihr euch denn am Glücksspiel versuchen? Und ja, welches soll es dann sein?
Ich würde, glaube ich, nie aus einer Nicht-Notsituation heraus versuchen, Glücksspiel zu betreiben. Also zumindest nicht, um Geld zu gewinnen. Das bringt, glaube ich, nichts. Also da müsste man sich schon sehr, sehr tief mit der Materie auseinandersetzen und mal gucken, wo man irgendwo Geld machen kann. Und da erscheint es mir dann zum Beispiel deutlich besser, auf Aktienmärkte zu gehen. Die funktionieren nämlich auch tatsächlich teilweise nach ähnlichen Prinzipien. Da werden auch teilweise sehr ähnliche Strategien, also natürlich deutlich komplexer und viel mathematischer als diese Grundüberlegungen, die wir hier haben, werden da natürlich dann auch angewendet und dann auch sehr, sehr komplizierte mathematische Produkte gehandelt. Und also dann würde ich vielleicht eher dahin gehen, als jetzt eben ins Casino und dort versuchen, mein Geld zu machen. Rein zum Spaß würde ich es, glaube ich, schon mal sehr gerne machen. Also so ein richtig schickes Casino natürlich, wo man dann sagt, okay, man verbringt jetzt den Abend hier, hat vielleicht kostenlose Getränke, weil man jetzt eben die ganze Zeit eben am Tisch steht und irgendwas einsetzt. Und da würde ich mir auch überlegen, mit welcher Strategie ich jetzt möglichst wenig verliere und möglichst lange am Tisch bin. Also das würde ich mir dann schon angucken. Lotto würde ich, weiß ich nicht, Lotto habe ich ganz, ganz selten mal gespielt, weil es auch so unwahrscheinlich ist. Der Reiz des hohen Gewinns ist dann natürlich wieder so stark, dass man sagt, okay, man verliert jetzt ja nicht so viel und wenn man mal gewinnt, dann ist es ja so gut, aber es ist halt auch so unwahrscheinlich dann zu gewinnen und deswegen also regelmäßig, weiß ich nicht, dann könnte ich höchstens mein Gewissen damit beruhigen, dass ein gewisser Teil der Lottoeinnahmen dann eben wohltätigen Zwecken zugutekommt, aber die sagen, okay, vielleicht damit. Und wovon ich definitiv die Finger lassen würde, sind alle Spielhöllen, diese ganzen Spielhallen, von denen ich wirklich gar nichts halte und auch von diesen Online-Casinos, die, wo es halt wirklich dann hart darum geht, Menschen süchtig zu machen, anzufixen und dann auf lange Sicht einfach auszunehmen. Da geht es ja wirklich nur darum, dass man die Leute, die dann eben dahin gehen, als Cash-Cows betrachtet und dann einfach gnadenlos auszieht. Mit allen möglichen psychologischen Tricks und was ich halt so unfair finde, ist halt diese Asymmetrie, die man da hat. Also weil als Spielcasino-Betreiber hast du halt immer gesetzlich gesehen den Vorteil, du kriegst den garantierten Vorteil, weil du halt eben sagst, du hast dein Geld sicher. Also das ist ein Geschäftsmodell, wo du sagst, das ist für Dumme, damit machst du einfach Geld, wenn du ein paar Kunden hast. Das ist ja für die kein Risiko. Und die Leute verlieren halt auf Dauer. Und das finde ich halt schon irgendwie, ach, das ist, finde ich, hochgradig kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Tja, ich hatte jetzt ja ein bisschen Zeit, um über die Frage nachzudenken. dabei ist mir eine Anekdote eingefallen. Ich bin als Kind, war ich mal mit meinen Eltern in irgendeiner, die gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr, eine Pizzeria bei uns im Ort, und die hatte tatsächlich so einen Spielautomat da noch hängen. Und ich habe meine Eltern überredet, dass ich da Geld reinschmeißen darf. Und ich habe 70 Mark rausgezogen als 8-Jähriger oder sowas. Und von diesen 70 Mark habe ich mir so ein fantastisches ferngesteuertes Auto kaufen können. Und ich war dann natürlich überzeugt von meinen Fähigkeiten und habe dann noch ein paar Mal danach meine Eltern auch dazu überredet, mir jeweils eine Mark zu geben, die ich da reinschmeißen kann. Und die war natürlich sofort weg. Also ich konnte das dann nie wieder wiederholen. Dann habe ich es auch eingesehen. Jetzt erstmal die Frage, ob ich überhaupt spielen würde. Nein, also ich würde nicht systematisch Glücksspiel betreiben. Ich würde das auch in irgendwelche Aktien legen. Ich würde es auch eher in den Bitcoin legen als ins Glücksspiel. Aber es gibt eine Situation. Nehmen wir mal an, ich stehe irgendwo und habe 10 Euro in der Hand. Und ich hätte jetzt die Chance, etwas Großartiges zu kaufen, wenn ich 1.000 Euro hätte. Und ich gucke auf die 10 Euro und sage, okay, die 10 Euro, wenn die weg sind, die tun mir nicht weh. Aber die 1.000 Euro, die ich garantiert nicht habe, kann ich denn nicht irgendwas tun, um diese 1.000 Euro zu kriegen? Dann würde ich in ein Casino gehen, würde den kompletten Zehner auf eine einzige Sache setzen, so wie Jochen gesagt hat, schnell rein, schnell raus, ja, wahrscheinlich ohne Geld. Ich würde dann auf die 23 setzen, hoffen, dass irgendwie die Illuminaten mich begünstigen oder sowas. Nee, Spaß beiseite. Und würde dann aber wissen, dass ich doch wahrscheinlich besser Lotto gespielt hätte, weil dann wenigstens die Hälfte des Einsatzes irgendwelchen positiveren Zwecken zugegangen wäre, nachdem man die Gehälter der Angestellten dort abgezogen hat.
Und hättest dann das Schicksal entscheiden lassen, ob du das kaufst für 1.000 Euro oder nicht, ne? Quasi.
Ja, und genau, wie gesagt, also ob es den Zufall wirklich gibt und ob es das Schicksal wirklich gibt, darüber müssen wir mal separat sprechen, aber ich gehe dann in dem Moment nicht wirklich davon aus, dass ich diese 1.000 Euro bekomme, um diese einmalige Chance wahrzunehmen.
Das haben wir ja schon mal angekündigt, irgendwann geht's nur um Zufall in einer Folge, sehr schön. Also damit, ich würde sagen, damit schließen wir für heute. Wir wünschen natürlich allen Zuhörenden viel Glück beim Spiel. Zumindest mal jetzt mit mehr Hintergrundwissen geht er damit rein. Aber denkt dran, Glücksspiel kann süchtig machen, selbst mit Hintergrundwissen. Wie immer gilt, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, abonniert uns, besucht auch gerne unseren Blog. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Da haben wir natürlich auch nochmal den Witz reingeschrieben, falls den nochmal jemand nachlesen will. Und falls wir nochmal auf den zurückkommen. Wenn euch außerdem eine Statistik oder ein Zahlenkuriosität in den Medien aufgefallen ist, die wir unbedingt mal besprechen sollen oder erklären, dann gerne her damit. Schreibt uns dazu dann einfach eine Mail. Ansonsten hören wir uns bei der Streuspanne in ein paar Wochen wieder. In diesem Sinne, danke Jochen, danke Sascha. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.